Herzlich willkommen beim Aus dem FF Podcast, dem Podcast des Fit und Fröhlich und deinem wöchentlichen Audioformat aus der Welt der gesunden Ernährung, des Sports und spannender Geschichten aus der Food Startup Szene. Jeden Montag gibt's hier neue Impulse für ein fitteres, fröhlicheres Leben. Von kreativen Rezepten und Ernährungstipps bis hin zu den Erfahrungen ambitionierter Athletinnen und Athleten. Es erwarten dich außerdem spannende Einblicke aus der Fit und Fröhlich Küche und unserer Welt. Der Welt der Food Startups, in der täglich darum gekämpft wird, unser Ernährungssystem vom Acker bis auf den Teller zu einem besseren zu machen. Ich stelle dir hier nicht nur inspirierende Gäste vor, die uns mit ihren Erfahrungen und Tipps zur Seite stehen, sondern Menschen, die mit mir gewachsen sind und über die Jahre von Geschäftspartnern zu echten Freunden wurden. Für mich und das gesamte Team des Fit und Fröhlich bedeutet Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es geht um ein Leben voller Energie, Freude und Balance. Wenn auch du diesen Weg gehen möchtest, bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit dieser Folge des Aus dem FF Podcasts. In der vergangenen Woche habe ich dir, nein, haben wir, also ich und unsere Teilnehmenden aus dem Running Crew X-Fit Fröhlich Trainingslager dir von unserer Erfahrung in Herzogenaurach und den Insights bei Adidas berichtet. Und Teil dieses langen Trainingslager-Wochenendes war ein Vortrag meinerseits zum Thema Einstieg in die Sporternährung. Sporternährung, kannst du dir vorstellen, ist auch ein extrem weitläufiges Feld und man kann da super, super nischig werden. Genau das war aber nicht das Ziel dieses Vortrages, den ich am Samstag im Trainingslager halten konnte, sondern das Ziel war, die Leute mal abzuholen und einzuführen in die Frage, was ist eigentlich Sporternährung und was grenzt Sporternährung von unserer Alltagsernährung ab? Kurzer Spoiler, Sporternährung leistet funktionell einen Beitrag zu deiner Leistungsfähigkeit. Die Alltagsernährung hat Ziel und Zweck, dich zu nähren, dich mit Nährstoffen zu versorgen und dich am Ende des Tages gesund, fit und munter zu halten. Das bedeutet aber, die Sporternährung muss nicht immer gesund sein. Und die Alltagsernährung sollte es dagegen schon sein. Und die Essenz, die gebe ich dir jetzt mal mit in den Vortrag, den ich jetzt, wie gesagt, im Trainingslager gehalten habe. Diesen Mitschnitt aus dem Trainingslager gibt es jetzt die kommenden 45 Minuten für dich quasi als Live-Podcast inklusive der dazu entsprechenden Fragen aus dem Publikum. Ich hoffe, es hilft dir, mal auch da einen coolen Einblick zu bekommen in das Thema Sporternährung. In der vergangenen Woche haben wir und unsere Teilnehmenden aus dem Running Crew X-Fit Fröhlich Trainingslager dir von unserer Erfahrung in Herzogenaurach und den Insights bei Adidas berichtet. Und Teil dieses langen Trainingslager-Wochenendes war ein Vortrag meinerseits zum Thema Einstieg in die Sporternährung. Sporternährung, kannst du dir vorstellen, ist auch ein extrem weitläufiges Feld und man kann da super, super nischig werden. Genau das war aber nicht das Ziel dieses Vortrages, den ich am Samstag im Trainingslager halten konnte, sondern das Ziel war, die Leute mal abzuholen und einzuführen in die Frage, was ist eigentlich Sporternährung und was grenzt Sporternährung von unserer Alltagsernährung ab. Kurzer Spoiler, Sporternährung leistet funktionell einen Beitrag zu deiner Leistungsfähigkeit. Die Alltagsernährung hat Ziel und Zweck, dich zu nähren, dich mit Nährstoffen zu versorgen und dich am Ende des Tages gesund, fit und munter zu halten. Das bedeutet aber, die Sporternährung muss nicht immer gesund sein. Und die Alltagsernährung sollte es dagegen schon sein. Und die Essenz, die gebe ich dir jetzt mal mit in den Vortrag, den ich jetzt, wie gesagt, im Trainingslager gehalten habe. Diesen Mitschnitt aus dem Trainingslager gibt es jetzt die kommenden 45 Minuten für dich quasi als Live-Podcast inklusive der dazu entsprechenden Fragen aus dem Publikum. Ich hoffe, es hilft dir, mal auch da einen coolen Einblick zu bekommen in das Thema Sporternährung. Wir machen ein kleines Crossover von dem Thema hier, Einführung in die Sporternährung. Und ich hatte euch ja versprochen, dass wir einmal durch den Leitsatz Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate gehen. Deshalb springen wir in die zweite Präsentation, die ich...
Also ich war noch nie da, ne?
Also wir fliegen da nicht durch.
Ganz von vorne.
Wir fangen also komplett bei... Ach, Quatsch. Der zweite Vortrag hieß No Carbs, No Glory. Und ich denke, das ist auch die Essenz des Wochenendes. Und gleich mal einen absoluten Merksatz vorweg. Ich habe gerade eine Athletin, bei der hatte ich ein Anamnese-Gespräch und auch ein Ernährungsprotokoll von den ersten 14 Tagen bekommen. Und die hat sich ernährt wie, ich sage jetzt mal, wie eine Bodybuilderin. Also nicht wie eine Kraftsportlerin, sondern wie eine Bodybuilderin. Da waren fast 3 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und sehr wenig Kohlenhydrate in der Ernährung. Also schon mal der erste Merksatz. Das wichtigste Substrat und der wichtigste Nährstoff für euch als Ausdauersportler sind 100% die Kohlenhydrate in Sachen Leistungsfähigkeit und in Sachen Regeneration. Und erst dann kommen die Proteine. Ich will damit nicht sagen, dass die Proteine nicht wichtig sind, aber für euch als Ausdauersportler 100% Kohlenhydrate der wichtigste Makronährstoff. Sind wir eigentlich auch schon komplett drin im Vortrag? Nur nochmal für die, die mich jetzt am Wochenende das erste Mal kennenlernen. Mein Name ist Tim Rühle, logischerweise. Ich habe das vorhin korrigiert.
Und nicht Tim Fröhlich.
Und nicht Tim Fröhlich. Ich kriege immer noch regelmäßig E-Mails mit sehr geehrter Herr Fröhlich. Ich weiß nicht, woher das kommt und wo steht, dass ich mit Nachname Fröhlich heiße. Weil ich heiße ja auch nicht Fit. So, sie schreiben immer nur sehr geehrter Herr Fröhlich. Das ist so absolut okay für mich. Ich habe hier in Erlangen Politikwissenschaften studiert vor 15 Jahren. Und im Zweitfach öffentliches Recht gehabt, habe eigentlich gedacht, ich gehe mal in irgendeine Verwaltung oder in irgendeine Firma wie Adidas und mache da Unternehmenspolitik. Es kam alles anders, weil wie ihr schon feststellen durftet, hier in der Region kann man super gut mit Gleichgesinnten Sport treiben. Und das habe ich auch damals sehr intensiv dann betrieben, bin in den Laufsport reingegangen, habe angefangen als Fußballer mit dem Sport, aber dann, als ich hierher gezogen bin, war es natürlich schwierig, meine fußballerische Ambitionen mit meinem Studium zu verbinden. So bin ich hier zum Laufen gekommen. Habe dann angefangen, mal 5 zu laufen, mal 10 zu laufen. Und irgendwann war mein erster Halbmarathon dann der Sportcheck-Halbmarathon in Nürnberg. Den gibt es heute noch und der ist immer noch wie damals am 3. Oktober, also am Tag der Deutschen Einheit. Und den bin ich damals, glaube ich, in 1,26 oder so gelaufen, nach ein paar Monaten Training, wo mir dann andere gesagt haben, wie gut es eigentlich ist. Und ich gedacht habe, okay, in Sachen Laufsport könnte wohl ein bisschen was gehen. Bin dann aber irgendwann, weil mir das reine Laufen dann zu langweilig wurde, in Triathlon reingegangen. Tübingen 2015, habe ich auch schon erzählt. Meine erste olympische Distanz, sondern von der Mitteldistanz bis zur Langdistanz eigentlich alles mal gemacht. Bestzeiten könnt ihr sicherlich ganz gut einordnen. Jetzt im Oktober bin ich in Dresden noch eine 3:15 gelaufen. Also sicherlich noch ambitioniert, aber mittlerweile steht halt einfach die Firma und die Mitarbeiter in erster Position und nicht mehr das reine Sportliche. Als ich Angestellter war, war das sicherlich so eine Mischung aus, hey, ich habe Bock, irgendwie ein ambitioniertes Athletenleben zu führen und richte meine Arbeit danach aus. Heute richtet sich halt eher mein Sport nach der Arbeit aus. Warum sprechen wir eigentlich über Sporternährung? Und wir grenzen das auch so ein bisschen ab von dem Thema Alltagsernährung. Sporternährung ist eben nicht die Alltagsernährung, sondern Sporternährung ist was ganz Spezifisches. Da kommen wir später auch nochmal auf eine kleinere Definition zurück. Und das ist mir wichtig, dass wir das voneinander abgrenzen, weil viele immer meinen, Sporternährung bedeutet, sich super gesund zu ernähren. Ist es aber nicht. So, was wir hier machen, ist zu großen Teilen funktionelle Ernährung. Und das ist eine Abgrenzung. Jetzt kommen wir aber erstmal zur ausgewogenen Alltagsernährung, also zu einer gesunden Ernährung. Ich nenne sie bewusst nicht gesunde Ernährung, denn das muss ja jeder auch so ein bisschen für sich definieren, was ist gesund und was nicht. Ich will aber sagen, es gibt schon eine ausgewogene Ernährung. Das heißt, wir haben alle Makronährstoffe irgendwo im Balance und so, wie wir sie von der Wissenschaft her auch brauchen, um körperlich gut zu funktionieren, Immunsystem in Gang zu halten, Magen-Darm-Trakt in Gang zu halten, einfach gesund und vital zu sein. Dazu gehören die Makronährstoffe, die Mikronährstoffe, die Vitamine und Spurenelemente und logischerweise in der Umsetzung dann vollwertige Kohlenhydrate, hochwertige Proteine und antientzündliche Fette. Was das jetzt dann gleich bedeutet, kommen wir dann nochmal in der nächsten Folie dazu. Eigentlich ein super einfacher Merksatz, um auch mal die ganzen Themen Vitamine und Spurenelemente relativ einfach abzudecken, ist wirklich Eat the Seasonal Rainbow. Wir haben ja jetzt in den letzten Tagen Gemüse gehabt, das wirklich auch diesem Leitsatz entspricht, alles irgendwie kunterbunt. Und so deckt ihr am einfachsten, und mit diesem Leitsatz deckt ihr am einfachsten tatsächlich so die größten Hürden und Fallen im Bereich der Vitamine ab. Von A bis C bis E, leider nicht Vitamin D, ist sicherlich ein Fall für das Thema Supplementation. Aber da habt ihr schon mal einen ganz, ganz großen Teil abgedeckt. Also im Bereich Grün haben wir Folsäure, im Bereich Gelb, alles was so Gelb, Orange, Beta-Carotin, also Vorstufe von Vitamin A und Paprika beispielsweise, sehr Vitamin C reich. Und so kannst du die Liste eben durchgehen. Also jede Farbe steht auch so ein bisschen für einen eigenen Vitaminbereich und eigene Vitamingruppen. Vollwertige Kohlenhydrate, sicherlich mal in der Basisernährung der Treibstoff für Athletinnen und Heldinnen des Alltags. Also Kohlenhydrate sind nicht nur was für Athletinnen, das glauben ja auch die meisten, hey, wenn ich mich nicht bewege oder wenn ich mich nur weniger bewege und keinen Sport treibe, dann muss ich oder darf ich keine Kohlenhydrate essen. Das ist falsch. Der Großteil der Kohlenhydrate, die wir täglich zu uns nehmen, werden nämlich hier oben verbrannt. Und mit unserem Hirn müssen wir alle arbeiten. Also 60, 70 bis zu 80% geht tatsächlich in unser Hirn. So, und dann können auch die Leute, die eine ketogene Ernährung beispielsweise über eine Dauer praktizieren, mir nicht so richtig schlüssig erklären, warum sie Kohlenhydrate weglassen, wenn ihr Hirn doch das Organ ist, das tatsächlich am meisten Kohlenhydrate versorgt oder dann auch umsetzt. Wir haben je nach Trainingszustand, je nach Körperbau, zwischen 400 Gramm und 800 Gramm Speicher, Kohlenhydratspeicher, Glykogenspeicher, sagt man eigentlich, in Muskulatur und Leber. Das sind die einzigen zwei Speicher von Kohlenhydraten, die wir im Körper haben, von Glykogen. Sonst gibt es keine. Und dann natürlich kann man dann sagen, hey, ich passe meine tägliche Kohlenhydratmenge an, auf Basis meines Aktivitätslevels. Also ich baller jetzt an einem Ruhetag nicht wahnsinnig. Gleichzeitig restriktiere ich mich aber auch nicht an einem Tag, an dem ich super viel trainiere, wie heute beispielsweise. Heute sind Kohlenhydrate absoluter Schlüssel für Regeneration und Leistungsfähigkeit. Und das immer im Hinblick auf Training, Regeneration, Wettkampf gesprochen und angepasst. Wie kann sowas in der praktischen Umsetzung aussehen, also in unserer Alltagsernährung? Natürlich setzen wir da auf vollwertige Getreiden, Vollkornmehle, Haferflocken beispielsweise, Hirse, Vollkornreis, Vollkornpasta, Kartoffeln, ein mega geiles Lebensmittel in der Alltagsernährung, Polenta, also Mais, Soba-Nudeln, Soba ist Buchweizen, Buchweizen so, Banane ist, würde ich auch eher im Bereich der langkettigen Kohlenhydrate verorten. Das hatten wir auch mal besprochen, so wann sollte ich meine Banane eigentlich vorm Training essen. Das ist halt nichts schnell Verfügbares wie jetzt beispielsweise ein Gel, sondern da ist eigentlich ein größerer Anteil an Stärke drin, dass der Körper erst aufbrechen muss und dann zu den einzelnen Zuckermolekülen verarbeitet, um dann zur Verfügung zu stellen. Ich habe euch hier so den Anteil der Kohlenhydrate, also wenn wir von dem Gesamtteil der Kohlenhydrate sprechen, mal auch noch mit beigefügt, wie da der Anteil ungefähr sein sollte in der Alltagsernährung. Was zur Banane, Frau? Immer.
Weil mir das jetzt gerade eingefallen ist, beim Marathon gibt es ja auch ab irgendeinem Kilometer plötzlich Banane, das wird ja dem auch widersprechen.
Macht doch keinen Sinn.
Okay.
Hast du mal einen Topläufer eine Banane essen sehen bei Kilometer 30?
Ich ist auch voll, ne? Aber ich habe das gerade überlegt. Wenn die so lange braucht, die Banane, dann ist das ja eigentlich Quatsch, oder?
Ja.
Okay.
Krass. Das war meiner, oder?
Ja.
Ja, gut.
Ja. Aber das ist ja, glaube ich, Bei jedem Marathon, oder? Ab 30 oder irgendwas, glaube ich.
Ja, aber nur weil es alle falsch machen, heißt
ja,
also
nee,
heißt
ja
nicht.
Aber krass.
Das macht keinen Sinn.
Okay.
Cola macht Sinn.
Ja.
Gels machen Sinn. Sportgetränke machen Sinn.
Okay.
Aber da gehen halt die Marathons so ein bisschen in die Richtung, das haben wir immer schon so gemacht,
ja.
Und die Leute erwarten es auch irgendwo, weil
oh, ja.
Hier oben
Kopf,
so.
Ja.
Genau.
Bringt es denn auch nichts, wenn man einen Krampf hat oder so? Also irgendwie heißt ja immer, Banane hat viel Magnesium oder so.
Ja, aber viel ist ja relativ. So,
ja.
Wie viel Banane willst du essen, wenn du akuten Krampf hast?
Ich wollte gerade sagen, du musst dann eine halbe Staude essen.
Ja, so. Wenn du krampfst, helfen zwei Sachen, Salz vor allem und Gurkenwasser. Also von diesen Essiggurken, die ihr jetzt auf eurem Sandwich hattet, das Wasser davon. Und Krämpfe sind auch meistens was in der Signalweiterleitung innerhalb der Muskulatur, wo einfach ermüdet ist. So, dann
würdest du, wenn es beispielsweise irgendwie während dem Marathon irgendwie einen Krampf oder so hat, er eher dann so eine Salztablette oder so vorsorglich mal mitnehmen, also falls es jetzt reintritt?
Ja, also Banane sowieso nicht. Gels mit Salz definitiv nutzen, also präventiv. Tobi hat zum Beispiel vorhin ein bisschen Salz in seine Trinkflasche reingemacht, kann man immer machen. Salz ist für Ausdauersportler eher was Positives als was Negatives. Salz wird immer negativ dargestellt. DGE sagt, hey, nicht zu viel Salz und so. Ihr als Ausdauersportler, ja, nicht sparen an Salz. Also zumindest nicht bewusst.
Wie ist es dann gerade mit Salz? Also weil ich habe halt beispielsweise so eine Schilddrüsenunterfunktion. Das hängt ja dann auch, sag ich mal, immer auch mit dem Jod zusammen. Kann sich da dann irgendeine Wechselwirkung ergeben? Also wenn ich jetzt beispielsweise viel mehr Salz zuführen würde über die Ernährung jetzt beim Training, dass dann, sag ich mal, die Unterfunktion sich verstärkt oder so?
Weil du mehr Salz aufnimmst?
Genau. Also das ist ja, sag ich mal, mit einer, ja auch so eine Wechselwirkung.
Weil du jetzt denkst, mit jodiertem Speisesalz?
Das macht dann nichts.
So viel Salz kannst du nicht essen.
Also ich habe auch Schilddrüse, ich nehme immer ungodiertes.
Ja. Aber dann nimmst du Jod zusätzlich als...
Nee, also ich habe halt nur... Ich glaube, wir haben halt so Jodsalz zum Salzen
ja.
Daheim.
Ja, also wie...
Also normales Salz, also nur Salz quasi
ja.
Besser.
Ja, also ich nehme immer eins ohne Jod. Aber es kommt halt drauf an, was du hast. Aber ich hab's
ja genau, so, es kommt ja auch drauf an, wie ihr dann ärztlich eingestellt seid. So, ob ihr zusätzlich irgendwo Tryptophan oder Thyroxin oder so nehmt. Jo, und im Bereich der kurzkettigen Kohlenhydrate wären wir halt so bei den Klassikern, wo eigentlich wir sagen, in der Alltagsernährung sind ganz, ganz viele Menschen viel mehr auf dieser Seite. Und deshalb ist auch das Thema Diabetes und Übergewicht so ein riesiges in unserer Gesellschaft, weil die Leute halt meistens auf der Seite sind. Und wir hatten ja auch über die Zuckeraufnahme schon gesprochen. Also alle sind eigentlich hier mit auf dieser Seite, wo wirklich auch hochkalorisch sind und wo halt auch einfach ein Haufen Zucker drin ist. Also klassische Marmelade, selbst Honig so ist sehr zuckerhaltig natürlich. Nicht die klassische Saccharose, aber vor allem Fructose hier drin. Ahornsirup auch. Also wollen wir ja in gewissen Situationen, aber in der Alltagsernährung eben reduzierter. Trockenfrüchte, Obermaltine, Dextro Energy, wo man ja sagt, man hat früher den Kindern für eine gute Denkleistung Zucker gegeben. Ja, okay. Vielleicht in gewissen Situationen, aber ich in einer Klausur bin nie im Unterzucker gewesen, sondern da hätte es mir eigentlich viel mehr geholfen, wenn ich hier ordentlich gefrühstückt hätte auf der Seite und dann gegebenenfalls noch irgendwann mal ganz partiell das mit reingenommen hätte. Ich habe immer gedacht, als ich Abi geschrieben habe, ich muss nur Dextro Energy nehmen und schreibe ein 1er Abi. Hat nicht funktioniert. Ich wäre richtig gut gewesen. Proteine. Eigentlich kommt Protein von Proteus, das heißt vorrangig. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, für uns Ausdauersportler ist eigentlich das Wichtigste das Thema Kohlenhydrate. Also so würde ich das auch sehen. Ich habe gleich noch meine Folie, dass das ein bisschen einordnet. In der Alltagsernährung sicherlich und auch für euch Ausdauersportler solltet ihr schon schauen, dass ihr so auf die 1,7, 1,8 bis zu 2 Gramm kommt. Wenn ihr das mal irgendwie trackt, ist meistens so eine richtige Erleuchtung da, dass das relativ viel ist. Also bei mir mit 80 Kilo 160 Gramm. Da muss man sich natürlich schon fragen, komme ich da mit meiner Alltagsernährung hin oder muss ich nicht gegebenenfalls doch ab und an mal einen Shake mit einbauen? Diese Überlegung macht definitiv Sinn. Wenn ich das dann mal track und sage, hey, ich komme eigentlich auch so relativ easy auf meine 2 Gramm, wie meine Athletin jetzt zum Beispiel, die halt irgendwie ganz viel so hier mal ein Flexpresso und da mal ein Magerquark noch dazu. Also wie gesagt, hauptsächlich so das Thema Proteine in den Fokus gestellt hat, dann kommst du da zwar hin, aber dann erreichst du halt die notwendige Menge an Kohlenhydraten irgendwann nicht mehr. Und das wird dann ein Problem. Aufbau und Erhalt der Muskulatur, sicherlich Bänder, Sehnen, Gelenke, also sicherlich Themen, die euch auch extrem beschäftigen als Ausdauersportler, weil ihr immer diese Aufprallbewegung habt, vor allem halt beim Laufen, ist extrem wichtig. Und logischerweise aus Fleisch, Milchprodukten, Eier, Fisch, Getreide, Hülsenfrüchte und teilweise auch noch Gemüse. Wie könnte das dann in der Alltagsernährung aussehen? So, das sind absolut gängige und gute vegetarische und vegane Proteinquellen. Und dann haben wir logischerweise auch noch Fleisch und Fisch mit dabei, Thunfisch, Schrimps, Geflügel. Und dann natürlich auch die eher minderwertigen Proteinquellen, hochverarbeitetes und oder paniertes. Also überall, wo irgendwie paniert und frittiert mit dabei ist, solltet ihr im Bestfall meiden.
Aber eine Wurst zum Beispiel ist ja immer hochverarbeitet.
Richtig.
Oder? Also auch ein Schinken oder so.
Ein Kochschinken ist nicht hochverarbeitet, weil der ist ja aus dem Stück und dann gekocht und dann abgeschnitten. So, das kannst du gut machen.
Okay.
Salami ist zum Beispiel scheiße, Liona ist scheiße, Mortadella ist scheiße. Salami ist auch nicht so geil.
Auch.
Halt auch ein hochverarbeitetes tierisches Fleisch in Scheibenform. Was du machen kannst, ist Geflügel-Salami. Die ist noch ein bisschen magerer, aber da hast du halt auch super viele Transfette drin und gesättigte Fettsäuren in der Salami. Was dann wiederum entzündungsfördernd ist, was du als Ausdauersportler und Läufer natürlich vermeiden möchtest.
Und Fleisch grundsätzlich?
Absolut legitim. Also als Proteinquelle habe ich auch hier drin. Also Leberinnereien, mega geil, wenn man das kann. Also wahre Nährstoffbombe, wirklich. Leber ist brutal. A-Vitamine, B-Vitamine, D-Vitamine.
Aber da steht kein Fleisch, außer die
ganzen Giftstoffe.
Ja, also hier Fisch und Fleisch als Überbegriff.
Ach,
genau. Fetter Fisch, vor allem Hering, Lachs, Makrele im Bereich Omega-3 vor allem auch mega gut. Kommen wir aber gleich auch nochmal zu. Aber Fleisch und Fisch als Überbegriff könnt ihr sicherlich mal so stehen lassen. Eigentlich alle Fleischsorten, schaut, dass es nicht unbedingt das fetteste Stück ist vom Fleisch. Also so ein Ribeye mit so einem Fettauge, jo. Ja, mal.
So. Wie schön ist gerade mit der Schwermetallbelastung oder so, weil das hört man doch auch nur bei Lachs oder so.
Ja.
Thunfisch, ja. Ist ja das halt eher.
Gute Frage. Je kleiner der Fisch, desto besser. Warum? Weil sich in der Lebensmittel- oder in der Futterkette von einem Fisch die Anreicherung sammelt von klein zu groß, weil der größere Fisch den kleineren Fisch isst. Das heißt, so ein Thunfisch ist ein Riesenteil, wenn ihr den mal gesehen habt. Der frisst die kleineren Fische und logischerweise ist der am Ende der Nahrungskette und da sammelt sich am meisten Schwermetall an. Und auch Mikroplastik im Übrigen. Gerade hier so Hering, Makrele, Sprotten, genau. Kaltwasserfische, die klein sind.
Ja, die Dingmärchen, die im Bodensee fängt, oder
wie? Die heißen Fälchen.
Ja.
Denkt, der Bodensee wird jetzt, was das Thema Schwermetall und Mikroplastik angeht, auch noch vergleichsweise gut abschneiden.
Forellen
aus der Zucht, ja. Wo man halt sicherlich aufpassen muss, ist das Thema Lachs, gerade wenn es irgendwie Zuchtlachs ist. Da sind nicht nur Schwermetalle ein Thema, sondern halt auch Antibiotika und Keime und etc. pp. Also da werden ja die Fische teilweise in den Becken geimpft, also die werden rausgezogen, werden geimpft und wieder reingeschmissen, weil da halt alles kreucht und fleucht.
Gibt es dann irgendwie einen empfehlenswerten
Lachs? Wildlachs.
Wildlachs?
Ja, okay. Also aus freiem Wildfang.
Okay, das ist glaube ich,
das ist der ziemlich teuer ist, aber in dem Fall lohnt sich auch die Investition.
Ja, ist glaube ich
draufstehen. Muss draufstehen, ja. Also spätestens, wenn ihr hinten drauf schaut, seht ihr, ob der Lachs aus Zucht ist, mhm. Zuchtlachs oder Wildlachs. Und ganz oft auch ein guter Tipp, je roter der Lachs erscheint, desto wahrscheinlicher ist, dass er aus irgendeiner Zucht kommt oder irgendwie eingefärbt wurde. Die kriegen dann teilweise Beta-Carotin ins Futter, damit sie schön rot werden. Hier sind wir mal im Bereich gesättigte Fettsäuren, also alles, was man jetzt einigermaßen in Grenzen halten sollte. Das heißt nicht, dass es irgendwie ein absolutes No-Go ist, aber sicherlich, wo man sparsam mit sein darf. Also auch Butter, so. Man muss nicht an jedes Lebensmittel Butter ranschmeißen. Und die Flocke Butter ans Essen, die summiert sich dann halt auch irgendwann auf. Und gerade bei den Lebensmitteln, also da haben wir fettes Fleisch, Wurst, fetter Käse, Sahne, Butter. Ihr hattet jetzt zum Beispiel auch einen fettreduzierten Käse auf dem Brötchen.
Wäre dann aber Margarine besser als Butter?
Schwierig. Würde ich genauso behandeln wie Butter. Okay. Sparsam damit umgehen. Weil gehärtete Pflanzenfette würde ich auch eher sparsam mit umgehen. Gebäck, Backwaren, und damit meine ich jetzt logischerweise kein Brot und kein Brötchen, sondern irgendwie so klassische Plunder, alles, was so ein bisschen auch blätterteigmäßig daherkommt. Croissants sind da so ein ganz gutes Beispiel. Nicht so cool. Und bei Schokolade und Süßigkeiten ist auch eher also die klassische Süßigkeit gemeint und jetzt nicht die Zartbitterschokolade, die wir da haben. Also je höher der Milch- und der Zuckeranteil, desto schlechter ist es eigentlich. Und je höher der Kakaoanteil, desto besser auch. Übrigens auch für Athleten. Deshalb, die Hand soll nicht für ein Verbot stehen, sondern eher für so ein Hey, Vorsicht.
Das heißt, ich darf keine süßen Stücke mehr essen.
Du darfst machen, was du möchtest. Aber als Athlet und auch deine Achillessehne beispielsweise hilft es sicherlich mehr, wenn du das im Zaum hältst.
Aber das heißt jetzt auch, wenn ich meinen Blätterteig zum Beispiel selber mache und er dann auch weiß, was ich da damit gefüllt habe, ist ja auch nochmal was anderes, wie wenn ich den Fertig gekauft habe.
Bestimmt. Also man muss das halt bedächtig machen und dann sind auch die Lebensmittel hier auf der Folie ja mal in Ordnung.
Ja.
Aber wie viele Menschen hauen sich jeden Tag, keine Ahnung, wie viel Gramm Butter rein, sehr unbedächtig.
Nee, aber wenn ich jetzt auch irgendwelche fertigen Stücke kaufe, dann weiß ich ja oft gar nicht, was da jetzt nur an irgendwelchen...
Voll, wenn du dir nicht die Mühe machst, hinten drauf zu schauen, absolut.
Nein, aber wenn es auch beim Bäcker offen ist, weiß ich ja auch.
Ja, ja, gut, aber auch da hat es Zutatenlisten, muss ja. Also wenn du dir, wenn du mal nachfragen würdest und sagst, hey, zeig mir mal die Zutatenliste von dem und dem süßen Stückle, dann kriegst du da so eine Liste. Gerade wenn es dann halt irgendwie größere Bäckereien sind, Kamps, bei uns jetzt Sehne, die sind ja mittlerweile auch riesengroß. Mittlerweile ist es Industrie, da hat es nichts mehr mit Familienbäcker. So, wir haben letztendlich im Bereich der Fette zwei maßgebliche Gruppen. Das sind einmal die Omega-6-Gruppen, die haben die Aufgabe, Gefäße zu regulieren, die Blutgerinnung zu regeln, Cholesterin zu regulieren, Wachstumsprozesse anzustoßen, Reparaturprozesse anzustoßen. Und die Omega-3-Fettsäuren, Bausteine der Zellmembran, ist zum Beispiel so eine Aufgabe der Omega-3-Fettsäuren. Stärkung Immunsystem, Hormonherstellung, das ist das, was ich gestern gesagt habe. Da geht es vor allem um die geschlechterspezifischen Hormone, Testosteron, Östrogen, die dann wiederum für euren Aufbau, also die aufbauenden Prozesse, die anabolen Prozesse sehr wichtig sind, aber auch die regenerativen Prozesse, Hormonregulierung. Und Bausteine für Nerven, Augen und Hirn. Omega-3 vor allem auch fürs Hirn extrem wichtig. Wie könnte das dann bei den Fetten aussehen? Also wir haben, wie gesagt, die zwei Gruppen und das sind immer Mischungen aus Omega-3 und Omega-6. Also wenn wir von diesen Lebensmitteln sprechen, dann sprechen wir eigentlich meistens von überwiegend Omega-6 und überwiegend Omega-3, weil es immer eine Mischung ist. Olivenöl kommt natürlich zum Beispiel auch sehr stark darauf an, was ist es für ein Olivenöl? Ist es ein raffiniertes Olivenöl? Ist es ein kaltgepresstes, natives, vielleicht Bioöl? Also sehr stark auch abhängig. Das kann man aber ungefähr in diese Sparten einordnen.
Was wäre denn so dein Empfehlenswert bei Olivenöl? Also das, was du gerade gesagt hattest, also eher so was kaltgepresstes oder?
Das kommt darauf an, für welchen Verwendungszweck. Für so Salate und Dips, also alles, was du nicht erhitzt, kannst du sicherlich oder solltest du sicherlich sehr hochwertige Olivenöle nehmen. Wenn du es jetzt zum Braten einsetzen möchtest, haben halt die Öle, die Tendenz, je höherwertig die sind, desto niedriger ist der Rauchpunkt. Und dann kannst du damit eigentlich nur so schwerlich irgendwie was scharf anbraten. Das heißt, im Bereich Olivenöl kannst du ruhig, wenn du damit kochst und auch brätst, irgendwie ein Basic Olivenöl nehmen, mittlere Preisklasse, und für die kalte Küche würde ich dann ein höherwertiges verwenden.
Und höherwertig heißt, weil worauf muss ich denn da achten?
Nativ, sortenrein, also wenn du zum Beispiel ein Olivenöl kaufst, dann steht da ganz oft drin Mischung aus EU-Oliven oder sowas. Also ein Cuvée würde man im Weinbereich sagen. Du willst aber eine Rebe, eine Sorte möglichst von einem Hersteller haben.
Ja.
Mit einem hohen auch Anteil an Pflanzenstoffen, sekundären Pflanzenstoffen. Polyphenole, die dann wiederum antientzündlich wirken. Da gibt es Olivenöl-Tastings und so, da siehst du himmelweite Unterschiede bei Oliven. Das ist auch ein so breites Feld, das ist krass. Und dann hier im Bereich Omega-3, fetter Fisch, wie gesagt, Hering, Lachs, Makrele. Alge, eine super gute Omega-3-Quelle im pflanzlichen Bereich, aber auch Biofleisch. Leinöl nur bedingt, Walnussöl auch nur bedingt und Fette aus Milcherzeugnissen, wenn sie bio sind. Also da kommt es sehr stark auf das Futter der Tiere an, deshalb bio. Weil Bio-Nutztiere andere Lebensmittel oder andere Futtermittel bekommen als eben die in der konventionellen Haltung. So, was hat es jetzt damit auf sich? Da will ich jetzt nochmal schnell drauf eingehen. Also so die Hauptaufgabe von Omega-3 und Omega-6 ist unter anderem Gefäßweitung und Gefäßverengung. Wir wollen ja letztendlich aber einen guten Mix aus beidem haben, weil zu enge Gefäße sind scheiße, aber zu weite Gefäße sind auch scheiße. So. Wenn wir jetzt mal hier zurückgehen, eigentlich bewegen wir uns super viel auf dieser Seite hier. Mit allen möglichen Fetten, die wir so in unserer Alltagsernährung drin haben, inklusive der Transfettsäuren, Pommes, Gebäcke etc. Ich habe es euch aufgezeigt. Jetzt wollen wir aber halt eigentlich haben, das ist der aktuelle Status, so wenn man mal in die Wissenschaft reinschaut und sich die Probanden in Studien anguckt, so, das ist meistens so der Status, Verhältnis von 15 zu 1 in der Menge. Wir streben aber eigentlich, und das ist wirklich der absolute Bestfall, fast schon ein Gleichgewicht an, aus Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. Und das ist die Realität, das ist der Bestfall. Das heißt, eigentlich müssten wir in unserer Alltagsernährung viel mehr darauf schauen, dass wir hochwertige Omega-3-Fettsäuren mit reinkriegen. Und die Aufnahme von EPA und DHA, das sind die zwei Omega-3-Fettsäuren, die aus tierischen Quellen kommen, beziehungsweise auch aus der Alge. Warum? Weil dieser Fisch seine Omega-3-Fettsäuren aus den Algen bezieht, weil die fressen Algen. So, das ist die Ursprungsquelle, dann kommt der Fisch und dann kommt alles andere. Gleichzeitig ist es bei diesen Bio-Fleisch und Bio-Geflügeln und so auch, da ist die Futterquelle ausschlaggebend, darüber wird Omega-3 aufgenommen und wir Menschen nehmen es übers Tier auf, also eigentlich über Umwegen. Wie gesagt, die wirklich effektvolle Aufnahme von Omega-3 findet dann im Bereich der tierischen Omega-3-Fettsäuren statt und Alpha-Linolensäure, das ist das, ich gehe nochmal schnell zurück, weshalb ich hier geschrieben habe, bedingt und bedingt. Das sind die pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren. Habt ihr sicherlich schon mal gehört, Seitenbacher Werbung, irgendwie, du sollst dein Leinöl zu dir nehmen. Eine super geringe Umwandlungsrate von Alpha-Linolensäure hin zu einem für uns gut verwertbaren Omega-3-Fett. Weshalb man eigentlich sagt, man sollte hier im Bereich EPA und DHA, also Fisch oder Alge, insgesamt so mindestens mal auf 1000 Milligramm, also 1 Gramm am Tag kommen, besser vielleicht sogar 2. Und das könnt ihr euch ja mal selber fragen, wie viel fetten Fisch ihr in eurer Alltagsernährung mit drin habt oder ob ihr Omega-3 gegebenenfalls schon supplementiert. Über entweder Fischölkapseln oder, wenn ihr das pflanzlich machen wollt, über Algenölkapseln. Die Umwandlung, ja.
Würdest du
man direkt, also Algenöl zum Beispiel gepresst kann.
Was kannst du auch machen. Speise. Das ist nur eine Frage der Dosierung.
Dass ich das nicht so gut runterkriege.
Ja, also ist eine Frage der Dosierung. Ich nehme Tabletten.
Ja.
Stellt, wenn ihr so ein Öl habt, in den Kühlschrank, kalt und dunkel. Und schaut auf die Qualität. Weil die sind super empfindlich. Also, wenn ihr die irgendwie, wenn ihr da so eine Ölflasche habt und die aufs Fensterbrett stellt, ist nicht geil. Wird einfach super schnell ranzig. So, jetzt kommen wir in den Bereich, wo es schon ein bisschen sportiver wird und wo wir auch rausgehen aus dem Thema Alltagsernährung rein in das Thema, was ist eigentlich eine funktionelle Sporternährung. Hat es ja schon gesagt, das hat mit einer gesunden Ernährung dann weniger zu tun, sondern wir wollen das wirklich auf die Funktion herunterbrechen. Du hattest es heute Mittag so schön gesagt, es muss nicht schmecken, es muss wirken. Und so kann man das eigentlich denken. Also der Zweck ist dann letztendlich, Brennstoff für maximale Leistungsfähigkeit zum Wettkampfzeitpunkt oder auch zum Trainingszeitpunkt herzustellen. Und die Umsetzung bedeutet dann eben nicht komplexe Kohlenhydrate, sondern einfache Kohlenhydrate. Wenige, aber hochwertige Proteine und sehr wenige, aber dafür genauso hochwertige Fette. Und dann gehen wir weg von We Eat the Rainbow, also weg von all diesem kunderbunten Zeug und auch einer großen bunten Auswahl hin zu, hey, wir reduzieren auch das, hin zu Eat What Works. Also wirklich die Funktion in den Mittelpunkt zu stellen. Und dann nehmen wir einfache Kohlenhydrate als Treibstoff für Wettkämpfe. Kohlenhydratbetonte Ernährung bis zu 72 Stunden vor dem Wettkampf oder Spiel oder auch wenn ihr eine sehr wichtige Einheit habt, wie jetzt zum Beispiel so ein Kontrolllauf an einem Sonntag. Das ist so ein Kontrolllauf, ist ja letztendlich nichts anderes als eine Wettkampfsimulation. Also auch da könntet ihr schon mal hergehen und sagen, hey, ich teste mal das Thema Kohlenhydratloading oder Carboloading. Die Aufnahme wird dann in dem Fall auch entkoppelt von der Aktivität. Also selbst wenn wir dann sehr inaktive Tage haben, weil wir zum Beispiel in einem Tapering sind, sind wir trotzdem hier sehr hoch in den Kohlenhydraten, weil wir unsere Speicher maximal auffüllen möchten. Und dann sieht das Ganze halt ein bisschen anders aus und das sind dann die langkettigen Kohlenhydrate und da gehen wir eher auf ein Verhältnis von 3/5 zu 2/5. Mal ganz pauschal gesagt, wer aber sagt, hey, ich komme auf meine 8 Gramm in etwa Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht, nur aus diesen Lebensmitteln, der kann das auch so machen.
Sind die 8 Gramm dann nur in dem Carboloading?
Ja,
ja.
4 bis 6.
4 bis 6, also gerade während, aber dann solche Vorbereitungsphasen.
Voll. 4 bis 6. Und selbst das ist schon relativ viel, ne? Also. Ja. Es ist mehr, als man denkt, würde ich auf jeden Fall behaupten. Und auch mehr, als es viele im Alltag unterkriegen.
Und hast du da dann zum Beispiel einen Tipp? Weil bei mir ist es so, immer, wenn ich Kohlenhydrate esse, also vor allem viele, dann werde ich halt immer müde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade so einen Arbeitstag habe und dann halt schon beim Frühstück und beim Mittagessen so viele Kohlenhydrate esse, dann komme ich in so ein richtiges Mittagstief. Und das heißt jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mittags eher was Leichtes esse, jetzt beispielsweise einen Salat oder so, habe ich das Gefühl, ich kann mich besser konzentrieren. Jetzt gerade, wenn ich mittags noch irgendwie Besprechungen habe oder sagen wir, irgendwas Hochkomplexes arbeiten muss, kann das damit zusammenhängen? Oder ist das jetzt?
Kann auf jeden Fall damit zusammenhängen. Über die Schiene Kohlenhydrate gleich Serotoninausschüttung gleich Tryptophanproduktion gleich müde. Die Frage ist halt, was stellst du in dem Moment, also was ist für dich wichtig? So, und der Verzicht auf Kohlenhydrate am Mittag, wenn du am Abend eine sportliche Einheit hast, bringt dich vielleicht im Meeting weiter, aber in der Einheit nicht. Also musst du einen guten Mittelweg finden. Und das ist auch das, was Marika zum Beispiel gesagt hat in der Marathonvorbereitung, hey, so 8, 8,5, 9 Stunden Schlaf, wenn möglich. Weil man meint immer so, ja, die halbe Stunde oder Stunde ist irgendwie nicht relevant, aber wenn du das mal über die 8 Wochen oder 12 Wochen in der Vorbereitung bist, jeden Tag aufsummierst, sind es 7 Stunden in der Woche mal 12, sind halt 100 Stunden. 100 Stunden, ergo fast 4 Tage. die du mehr Schlaf hast. Und das macht sich dann sicherlich auch im Alltag bemerkbar, weil so eine Marathonvorbereitung macht natürlich auch müde.
Mhm. Gibt es da Unterschiede dann nochmal zwischen Marathon und Halbmarathon? Also wenn ich jetzt die Halbmarathon-Vorbereitung habe anstatt Marathon, äußere ich mich dann auch an den 4 bis 6 Gramm.
Ja, ja, aber da hast du dann halt auch im Umfang, also ich würde mal sagen, die Alltagsernährung ist schon ziemlich identisch, aber dann die Trainingsverpflegung, also du passt ja dann quasi die Verpflegung im Training an deinem Umfang auch an. Mhm. Wenn du ein Marathontraining hast, läufst du halt am Sonntag einen 30er und verpflegst dich auch dementsprechend mit halt, keine Ahnung, 200, 250 Gramm Carbs über die Einheit. Wenn du dann aber sagst, hey, ich laufe halt nur irgendwie 20 am Wochenende oder 15, dann passt du natürlich die Trainingsverpflegung auch dementsprechend an. Und dann ist es auch, wie gesagt, in der Vorbereitung auf so eine Schlüsseleinheit oder den Wettkampf, gehen wir dann eigentlich eher zu über und sagen, okay, wir gehen von Protein zu Metain, also eher nachrangig. Ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Und dann ist so ein guter Zielwert eigentlich so 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht in diesen Phasen. Definitiv aber nicht zu vernachlässigen, auch in Sachen Prävention, Erhalt, Stärkung, Muskulatur, Bänder, Sehnen, Gelenke. Und dann bleiben wir halt eigentlich hier relativ gleich bei den ganzen mageren Proteinquellen. Und nehmen halt beim Fleisch und beim Fisch so die ganz fettigen Sachen raus. Fetter Fisch. So, das hat im Carboloading nicht viel zu suchen. Das könnt ihr dann danach wieder machen. Das ist zum Beispiel im Bereich vegetarische Proteinaufnahme eine mega gute Proteinquelle, weil super mager. Für mich funktioniert der mega gut. Aber es ist halt auch Gewohnheitssache.
Also ja, das ist vielleicht auch so ein Ding, das zinkt schon irgendwie runter.
Ja, also da ein Tipp, je älter der ist, desto intensiver ist er. Also such da einen Jungen, der hat dann so einen weißen Kern. Das ist ja letztendlich nur ein Quarkkäse oder ein Sauermilchkäse. Schaut dann nach, also wenn ihr aufs MHD schaut, schaut, dass das MHD möglichst weit weg ist. Das bedeutet, er ist noch relativ jung. Dann ist der nicht so krass. Wenn ihr dem nochmal irgendwie eine Chance geben möchtet. Ja, der ist schon anspruchsvoll. Ja, voll.
Voll. Du kannst auch so Block essen kaufen.
Voll. Ich meine, in Hessen Handkäse mit Musik, so, das ist schon ein gängiges Lebensmittel. Und halt 0 Gramm Fett, aber dafür extrem viel Protein. Ja. Ja, voll. Also,
ja, mit Zwiebeln, Salz, Pfeffer, ja, bisschen ja. Öl.
Ich mag den auch, mit Senf. Ja, und dann sind wir dann halt wieder im Bereich Fette, also gerade beim Thema Omega-6, Olivenöl, Nussmus, hier sicherlich auch noch irgendwie möglich mit Omega-3 ein bisschen zu arbeiten, aber wie gesagt, das wird dann in der Phase dann schon auch reduziert auf ein Minimum. Wir haben jetzt in unserem Alltag, das seht ihr ja auch, wir haben super wenig Fett, also hier aus der Nussmusmaschine. Aber ich brate ja hier nicht mal. So, erstens habe ich keinen Platz, aber zweitens ist es jetzt auch fürs Wochenende gut, das Thema Fett einfach irgendwie ein bisschen zu reduzieren. Und dann ist das, da haben wir gestern auch schon kurz drüber gesprochen, so wann fängt man damit an, wenn man jetzt mal wirklich sagt, man macht ein gezieltes Carboloading, 2 bis 3 Tage vor dem Wettkampf, kohlenhydratbetont, eiweißärmer, fettarm. Flüssigkeitszufuhr definitiv darauf achten und es ist ein absolutes Mindestmaß, wirklich 2 Liter am Tag auch zu trinken, besser sogar 2,5 bis 3. Mineralstoffreiches Wasser, also wenn ihr mal schaut, welches Wasser ihr zu Hause trinkt, sicherlich auch ein Faktor, Thema Krämpfe, ein Part, bei dem man mal nachschauen könnte, was da aus dem Hahn kommt oder ob man nicht gegebenenfalls doch mal auf ein mineralstoffreicheres Mineralwasser zurückgreift. Kalzium, Magnesium, vor allem Natrium, also Salz. Und dann empfehle ich eigentlich immer, das habt ihr ja jetzt auch schon gehört, ich würde die letzte größere Mahlzeit spätestens bis zu 2 Stunden vor dem Training oder dem Wettkampf abgeschlossen haben. Also nicht erst anfangen, sondern abgeschlossen haben. Einfach damit noch Zeit für die Nährstoffaufnahme und für die Verdauung ist. Und dann gegebenenfalls auch mit Koffein arbeiten. Also Koffeingels, das mal testen im Training, wie es euch bekommt. Studienlage ist da eigentlich relativ eindeutig, dass es schon nochmal einen Kick gibt. Und auch im Bereich der Schmerzreduktion übrigens sehr wirksam ist. Also da geht es teilweise gar nicht mehr so um das Thema Wach oder Wachheit, sondern eigentlich um die Schmerzreduktion auch. Weil die dann natürlich irgendwann kommen. Und im Mannschaftssport, würde ich sagen, ist so das Thema Gels und Sportgetränke mal so optional im Bereich alles ab Halbmarathon sicherlich auch essentiell.
Es war nochmal mit Gels immer, wenn man länger wie 1,5 Stunden unterwegs ist, oder was
heißt das? Ich würde es so pauschal nicht sagen. Also jetzt an so einem Wochenende, wo ihr halt super viele Einheiten und wo sich auch die Belastung über die Tage einfach akkumuliert und der Trainingsload, also ihr habt ja auf euren Uhren auch alle so den Load über die Tage, würde ich auch schon Einheiten mit 1 Stunde verpflegen. Einfach, weil ihr dann viel schneller wieder regeneriert. Und am Ende geht es eigentlich nur noch um die Frage, wie schnell könnt ihr regenerieren, damit ihr zur nächsten Einheit fit seid. Und da sind Kohlenhydrate auch wieder essentiell. Ich habe einen Athlet, der hat am Freitag eine 50-Minuten-Einheit mit 60 Gramm Kohlenhydraten gemacht.
Also wenn Max Rahnde sagt, Low Intensity 60 Gramm pro Stunde und High Intensity 90 Gramm.
Aber gut, das ist auch ein Profi und der trainiert auch nochmal auf einem anderen Niveau. Ne? Und der macht auch wahrscheinlich eher in der Regel 2 Einheiten am Tag als ausnahmsweise. So, wir sind ja jetzt am Wochenende in einer Sondersituation, würde ich jetzt mal sagen.
Ja,
der haut die 100 in der Woche locker weg. Das ist wahrscheinlich eine Regenerationswoche 100. Ja.
Also jetzt ganz normal Halbmarathon Vorbereitung, dann wird man halt den Long Run verpflegen. Oder
würde ich auch die Intervalleinheit verpflegen.
Die Intervalleinheit dann auch. Und also wenn jetzt zum Beispiel die Intervalle, sagen wir mal, eine Stunde 15 gehen, wann würdest du dann das Gel dann nehmen? Also nimmt man das dann in der Mitte?
Das kommt auf die Einheit an. Also wenn du irgendwie 4x10 Minuten oder so hast, würde ich schon schauen, dass ich so mal nach dem zweiten und vielleicht auch noch nach dem dritten was nehme. Je nachdem, wie halt die Gesamtmenge an Kohlenhydraten über die Einheit ist. Mhm. Es kann ja auch sein, dass du eine Belastungsspitze hast und dann aber nur noch Grundlage zu Ende läufst. Muss man sich in der Einheit dann einzeln angucken. Aber je intensiver, desto näher kommst du eigentlich. Mittlerweile ist man so bei den Profis in Richtung 100 Gramm pro Stunde. Je intensiver die Einheit und desto länger die Einheit, desto früher verpflegst du und desto höher ist dann auch die Aufnahme.
Genau, über die Gels dann, oder wie?
Einfach, weil es die Verträglichkeit am ehesten hergibt. Also Sportgetränke oder Gels. Das ist das, worüber wir gestern auch gesprochen haben, so in welchem Zeitraum sollte ich nach der Einheit was essen. Die Wissenschaft sagt, es gibt den sogenannten Open-Window-Effekt, einfach die Zellen sind am aufnahmefähigsten nach bis zu 30 Minuten nach der Belastung. Deshalb machen wir das Thema Shake jetzt aktuell noch sehr viel bedachter und da poche ich so ein bisschen drauf, einfach weil es ein super Game-Changer im Bereich der Recovery ist, das wirklich auch ernst zu nehmen. Und da auch nicht zu denken, ja, okay, ich kann ja irgendwie in 1 Stunde, komme ich ja zum Essen. So, nee, Shake direkt nach der Einheit. Und dann trotzdem noch essen. Weil das ist die Sofortmaßnahme.
So, das war die Folge zum Thema Einführung in die Sporternährung, inklusive aller Fragen aus dem Publikum, inklusive der einen oder anderen Abweichung nach links und rechts und auch mal praktischen Fragestellungen. Was würde ich machen? Wie, wenn, wo, wieso, weshalb, warum? Ich hoffe, dir hat es gefallen, dich hat es weitergebracht. Ich wünsche dir einen richtig guten Start in die neue Woche. Bleib gesund und munter, fit und fröhlich. Tschüss und ciao, dein Tim. We'll be right back.
show me what you got. Show me what you got. Riding down your block with that thing, about to let it go.